herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge. Moin Denise.
Moin Astrid, hi.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute dem Thema widmen, was jetzt tatsächlich bei uns auch in der Kundschaft immer wieder aktuell erfragt wird. Es geht um die schnelle Maisstärke. Ich glaube, es wissen die meisten, dass natürlich die Maissilagen, ne, oder die Stärke in den Maissilagen sich über die Zeit sozusagen in der Geschwindigkeit zunimmt, in der Abbaugeschwindigkeit, was sich natürlich immer auf die Tiergesundheit auch auswirkt. Und das wollen wir einmal als Thema nehmen. Vielleicht musst du einmal sagen, wie äußert sich denn jetzt üblicherweise dieses Szenario?
Ja, also um euch da einmal als Zuhörer an der richtigen Bushaltestelle abzuholen, ich glaube, den meisten ist das ja durchaus bekannt, dass die Maissilage durch die Silierdauer einfach dann auch an Beständigkeit gerade in Bezug auf Stärke verliert oder einfach schneller wird. Und das einfach ein Thema ist, was gerade, wenn dann auch die Außentemperaturen höher liegen, unbedingt Beachtung bei der aktuellen Rationsgestaltung finden sollte, um da keine unnötigen Pansenfermentationsstörungen bei den Kühen, bei euren Kühen zu provozieren. Ne? Je nach Leistungsniveau sind die dann ja auch anfälliger dafür als vielleicht andere Kühe. Und ja, es spielt natürlich auch eine Rolle, wie hoch sind überhaupt eure Maissilageanteile in der Ration. Ja. Also darum geht es ja auf jedem Betrieb jeweils, dass man guckt, wie sieht die individuelle Lösung auf dem Betrieb aus. Aber so klassische Symptome sind, dass man das Gefühl hat, die Kühe kommen gerade nicht so richtig aus dem Knick, die sind irgendwie hinter ihrer Leistung zurück. Das merkt man beispielsweise daran, dass man eigentlich findet, man hat recht niedrige Melktage, die liegen irgendwie nur zwischen 160 und 170 oder mir aus auch bis 180, 190, je nachdem, was so euer normales Level dann ist. Und ihr stellt aber fest, dass die Kühe gar nicht so in Milch sind, wie sie sein könnten. Mhm. Und häufig, wenn dann die Probleme auch schon sich größer aufgebaut haben, gibt es natürlich Tiere, die auch auffällig sind in der Tiergesundheit, also nicht nur mit plötzlich Milchverlust reagieren und ihr da eine Azidosebehandlung ganz klassisch zusammen mit eurem Hoftierarzt absprecht für die betroffenen Tiere, sondern es dann eben auch sein kann, dass die Eutergesundheit angeschlagen ist, dass die Tiere auf den Klauen sensibler werden, dass ihr die einfach häufiger Tiere mit in den Klauenstand nehmen müsst als sonst. Und ja, aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, die Ration, so wie sie aufgebaut ist, in dieser Jahreszeit nochmal gezielt zu hinterfragen.
Ja, lässt sich denn da pauschal irgendwas ableiten? Nach x Monaten ist das der Fall? Oder ist es irgendwelche bestimmten Sorten, die da besonders Probleme machen? Und wie hoch liegen überhaupt die Anteile, ab denen ich dann da besondere Aufmerksamkeit als Milchviehhalter haben muss?
Ja, das wäre total praktisch und cool, wenn wir pauschale Zielwerte da hätten, aber es sind ja dann doch hauptsächlich Erfahrungswerte. Ich denke, da kann auch ein Großteil der Zuhörer, die sich ja in der Regel, wenn sie sich den Podcast hier anschalten, auch intensiv mit Fütterung schon auseinandergesetzt haben in der Vergangenheit, auf eigene Erfahrungswerte zurückgreifen, weil sie dann festgestellt haben, Mensch, bei dem Maissilageanteil funktioniert es bei der Ration nicht, weil wir dann zusätzlich noch leicht verdauliche Kohlenhydrate in anderer Form in relativ hohen Mengen eingesetzt haben beispielsweise oder vielleicht auch andere Instabilitäten in den Grundfuttersilagen zu Problemen geführt haben. Die Trockenmasseaufnahmehöhe spielt ja auch immer noch eine konkrete Rolle. Und letztendlich es ist so, dass wir immer genauer hinschauen, natürlich, wenn wir einen relativ hohen Maissilageanteil haben, der ja, liegt ja im Norden, heißt hoch über 10 Kilo Trockenmasse und im Süden heißt hoch über 7 Kilo Trockenmasse. Also da hat ja auch jeder eine andere Range. Was man dann auch immer beachten muss, wenn man sich mit Berufskollegen austauscht, dass jeder ein anderes Normal Null hat, wie wir immer so schön sagen. Und dann kommt es aber eben sehr darauf an, füttere ich dann dazu nur ein halbes Kilo Getreide über mein Mac-Roboter-Futter oder füttere ich noch 3-4 Kilo Getreide, weil ich eigenes Getreide habe, weil das bisher meine Strategie war. Also auch hier gibt es ja so große Unterschiede zwischen den einzelnen Rationen, dass man da nicht pauschal sagen kann, das eine geht und das andere geht dann nicht mehr. Wichtig ist aber, Hashtag Kühe haben immer recht, darauf zu achten, wie reagieren die Tiere. Und tatsächlich ist es in der Praxis so, dass man von Woche zu Woche eine Zunahme der Geschwindigkeit in der Ration beobachten kann anhand der Tiere. Also wenn man nichts verändert, sieht man trotzdem, dass sich was verändert. Und das ist gerade dann im Sommer so Juli, August, September, die Altsilagen, also Altmaissilagen, die dann oft die Herausforderung mit sich bringen, weil die Stärke dann zu schnell ist, weil man quasi sich diese Maisstärke dann auch in Getreidestärke umrechnen könnte und es dann eben schnell auch zu Problemen bei den Tieren kommen kann. Nicht immer, das hängt eben auch stark vom Maissilageanteil ab, sieht man das einfach am Kotbild. Also wir haben ja viele klassische Pansenazidosen, wo man einfach auch gut am Kotbild sehen kann, Mensch, der Kuh geht's nicht gut. Wenn man sehr hohe Maissilageanteile in der Ration hat, ist das oft nicht möglich und das muss einem auch bewusst sein. Ja. Also man kann auch eine Azidose in der Herde haben, obwohl der Kot aussieht wie aus dem Bilderbuch.
Ja.
Das muss einem dann einfach auch bewusst sein. Und wir haben auch zunehmend das Problem in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass gerade in den Sommermonaten Problemschichten in der Maissilage dann dazu führen, dass es noch zu Verdauungsstörungen bei den Kühen kommt.
Ja, okay, die man dann aber erkennt am Silo?
Ja,
man also oder auch nicht.
Genau, manchmal ist es leicht, dann erkennt man die, weil irgendwas warm, schimmelig ist und dann in unterschiedlichen Schimmelausführungen, das ist ja dann noch relativ leicht. Es gibt aber auch so diese klassische alkoholische Fehlgärung, die dann gar nicht in den oberen, sondern eher in den unteren Schichten lokalisiert ist. Und ja, wo man dann wirklich nur nach mehrmaliger Kontrolle und dreimal dran riechen feststellt, dass da jetzt vielleicht doch was drin sitzt, was zum einen die TMA reduziert, aber ja auch ja, im Pansen zu Verwirrung bei den Pansenmikroben führt, weil da einfach dann ein hoher Anteil an fehlgegorenen Alkoholen, ja, durch die Fehlgärung da reinkommen.
Bei welchen Frühwarnsignalen kann ich denn dann ausschließen, dass es sich nicht um, oder lässt sich das überhaupt differenzieren, ob ich jetzt Hitzestress oder also was noch alles so mit reinspielt in diese in dieses ja auch recht diffuse Bild, was du gesagt hast. Gut, Tiere mit Milchverlust, Klauen ist ja auch was, was dann nicht gleich übermorgen reagiert manchmal, sondern schon ein bisschen später erst. Kot ist noch normal.
Ja, tatsächlich, das, was wir auch in dem anderen Podcast schon mal gesagt haben, die Klauen reagieren erst so nach einigen Wochen, dass das heutzutage oft im Hochleistungsbereich nicht mehr der Fall ist, sondern die Klauen gerade bei Toxineintrag oder Fehlgärung, das, was ich gerade schon aufgezählt hatte, auch nach wenigen Tagen schon durchaus reagieren können. Da sieht man einen Unterschied, wie gesagt, weil der Stoffwechsel einfach ja schneller ist in der Hochleistungsherde und die da wie ein Hochleistungssportler dann deutlich schneller noch drauf reagiert als jetzt so eine normale Durchschnittskuh, will ich mal sagen. Mhm. Was man nicht machen kann, ist das jetzt immer nur auf einen Faktor zurückzuführen. Das versuchen auch Kunden manchmal, dass sie dann nach dem einen Parameter suchen, der dann die Ursache für ihr Problem ist. Das wäre total cool, wenn Kuhfütterung so funktionieren würde. Das ist aber in den seltensten Fällen ein eindimensionales Geschäft, weil sonst wäre es auch leicht und dann bräuchten die Kunden uns auch nicht, weil man dann einmal die Ration einstellt und dann kann man die in den nächsten 20 Jahre so verfüttern.
Ja.
So läuft es leider nicht. Weshalb ja Sachen, Stressoren wie Hitzestress, Belegungsdichte, schlechtere Wasserversorgung, schlechtere Grundfutterqualität, Nacherwärmung im Maissilo, schnellere Geschwindigkeit der Stärke im Maissilo dann sich so aufsummiert und in der Regel dann in diesem Ball dafür sorgt oder in diesem Gebilde, dass es nicht mehr rund läuft. Allein zu sagen, es liegt jetzt an der Maissilagestärke und sonst läuft alles rund, das habe ich im Sommer bei fast keinem Betrieb, okay, weil da immer irgendwie Herausforderungen sind durch Außenwirtschaft, weniger Zeit im Stall, weniger Futter angeschoben, weniger Fütterungskontrolling gemacht, mehr Urlaub von Mitarbeitern, auch der eigene Urlaub wohlverdient. Das sind dann ja alles Punkte, die da dann noch mit reinspielen. Es geht einfach nur darum, hier einen kleinen Reminder zu setzen, nochmal sich die Ration anzugucken. Ist die wirklich so aufgebaut, dass die meinen Kühen gut durch den Sommer helfen kann, mit dem Bild im Hintergrund oder das bewusst zu haben, dass sich ja die Maisstärke auch von Woche zu Woche noch beschleunigt.
Ja.
Und es am Ende gibt es ja Betriebe, die auch versuchen, mit ausreichend Futtervorräten sogar die Maissilage dann noch bis zu Weihnachten hinzufüttern. Habe ich früher auch tatsächlich mal angenommen, dass das der beste Weg ist, habe dann aber immer wieder festgestellt, dass die Silagen, die dann so ihren ersten Geburtstag gefeiert haben, ja zu Problemen führen oft. Und da wir nur Sachen empfehlen, die in über 80% der Fälle gut funktionieren, für über 80% der Betriebe ist das was, was wir nicht mehr empfehlen. Also wir sind dann schon auch Fan davon, die Silos so anzulegen in der Ernte, dass man dann möglichst schnell wieder mit dem nächsten durchstarten kann. Und wenn man dann eben, weil der noch knapp siliert ist, da einen höheren Vorschub braucht, dann wird das eben berücksichtigt bei der Ablageplanung, ne? Oder bei der Planung in der Ernte.
Kannst du denn, also pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen, aber was sind jetzt die Möglichkeiten, wenn ich jetzt feststelle, okay, es scheint mit der Maissilagegeschwindigkeit oder mit der Stärkegeschwindigkeit der Maissilage zu tun zu haben. Also genau, was soll ich jetzt machen? Muss ich dann den Anteil reduzieren? Muss ich zusehen, dass ich schneller verfütter? Das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, was natürlich auch jeder Landwirt für sich selber dann ja auch gucken muss und überlegen muss, ob das dann jetzt irgendwie sinnvoller ist, 6 Wochen gar kein Mais zu haben in der Ration oder halt dann den mit der schnellen Stärke. Gibt es da irgendwas, was du den Zuhörern noch mit an die Hand geben kannst?
Genau, dieses mehr Vorschub bezog sich ja auf den frischen Mais dann, damit der dann nicht warm wird. Und bei der aktuellen Ration, wenn man dann den Eindruck hat, die Tiere laufen da nicht stabil drauf, weil möglicherweise Pansenfermentationsstörungen ihnen da das Leben schwer machen und es auch dann für die Tiere ja gar keinen Sinn macht, davon mehr zu fressen und mehr Milch zu geben, gilt es, sich die Ration anzugucken und die dann entsprechend anzupassen und in welche Richtung, ob das dann über einen geringeren Maissilageanteil funktioniert, weil man auch gleichzeitig eine schmackhafte Grassilage hat, wo nicht 120 Gramm Zucker drin sind. Also auch da muss man ja wieder gucken, tauscht man dann leicht verdauliche Kohlenhydrate gegen andere leicht verdauliche Kohlenhydrate, dann kommt da ja am Ende für die Kuh nichts bei rum.
Ja.
Das muss man dann individuell sich in den Rationen anschauen, genauso wie welche Kraftfutterkomponenten sind eingesetzt und machen derzeit Sinn. Auch hier immer dran denken, nicht auf die Steuersparmodellration reinfallen und dann versuchen mit Lebendhefe und Co. sich das schick zu modellieren. Wenn man weiß, man hat sich mit einem Messer ins Bein geschnitten und klebt dann einen Verband oder ein Pflaster drauf, ist das immer nicht so cool, wie wenn man es erst gar nicht macht. So, und dann gibt es sicherlich Zusatzprodukte und Stoffe, womit man dann diese Sachen versucht auszugleichen. Aber unsere Philosophie hier ist immer so zu arbeiten, dass die Kuh den Ausgleich nicht braucht und an den Grundfuttermitteln oder auch in der Rationsgestaltung dann so zu arbeiten, dass man davon so wenig wie möglich benötigt. Das ist natürlich auch nicht immer möglich, weil Wetter und Standorte, Erntebedingungen ja immer eine Rolle spielen und immer individuell sind.
Ja.
Aber da ist es tatsächlich so, dass man sich die Ration dann selbst anschaut und das anpasst. Das machen ja auch unsere Kunden bei uns im Training. Die sind ja ihr eigener Fütterungsexperte und haben dann einfach, nehmen sich dann vor, Mensch, hier, ich habe da gerade ein Thema im Stall. Das liegt an meiner aktuellen Ration, weil ich weiß, dass ich das und das da nicht in den Zielwerten habe. Und dann passt man das an, damit es wieder in den Zielwerten liegt, ne? Und gerne ja dann in Absprache auch mit uns, da kann man ja dann Rücksprache halten, nochmal fragen, Mensch, was meint ihr dazu? Ich habe das jetzt so und so gerechnet, passt das? Wie würdet ihr das machen? Kann man dann ja auch live nochmal drüber sprechen und dann ist aber der Vorteil für die Kühe und darum machen wir das ja, dass eine höhere Trockenmasseaufnahme bei geringeren Gesundheitsrisiken und somit dann ja auch mehr Leistungspotenzial ausgeschöpft werden kann.
Ja, super, dann glaube ich, haben wir ausreichend, oder das war ja auch der Zweck dieses Podcasts, einmal zu motivieren, da nochmal genau hinzugucken und ja auch rechtzeitig dann eine Entscheidung zu treffen. Ne? Für alle, die auch gerne ihre eigenen Fütterungsexperten werden möchten, damit sie eben in diesen Situationen zukünftig bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen, richtigere Entscheidungen treffen können, bitte bewerbt euch einfach bei uns über die Website Kühlgesund Füttern auf ein kostenloses Strategiegespräch und dann besprechen wir, ob wir euch in eurer aktuellen Situation weiterhelfen können. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.